Wir befassen uns also mit diesem Thema, die Endzeitreden, nicht zu verwechseln mit den Abschiedsreden Jesu. Aber damit wir einen langsamen Einstieg bekommen, einige Vorbemerkungen. Zuerst zur Gliederung. Ich werde nicht ausführlich gliedern. Aber wenn man Notizen nimmt, ist es doch eine Hilfe, wenigstens die Einstiege an den verschiedenen Stationen zu kennzeichnen. Für unsere Zwecke des Bibelstudiums genügt die heute übliche Gliederung mit nur arabischen Zahlen nicht. In unserer Aufgliederung, die ich benutze, werden je zwei Arten von Zahlen, Buchstaben und Punkten benutzt. Zwei Arten von Zahlen, zwei Arten von Buchstaben, zwei Arten von Punkten. Die Zahlen sind römische und arabische, die Buchstaben große und kleine, die Punkte einfache und Doppelpunkte. Zu den Punkten werden wir möglicherweise nicht allzu tief kommen, aber dieses zur Kenntnisnahme. Um eine tiefe Aufgliederung zu ermöglichen, werden diese Zeichen in Stufen wiederholt. Und zwar werden in jeder Stufe römische Zahlen, Großbuchstaben, arabische Zahlen und Kleinbuchstaben in der genannten Reihenfolge verwendet. Römisch 1, Groß A, Arabisch 1, Klein A. Um die wiederholten Gliederungsstufen, damit man diese wiederholen kann, damit man nicht verwechselt, wo man ist, um die wiederholten Gliederungsstufen unterscheiden zu können, werden Punkte und Doppelpunkte eingesetzt. Die erste Stufe, also das erste Mal, wenn wir die vier nacheinander gebrauchen, die erste Stufe erhält einen Punkt nach dem Symbol. Und ich werde also sagen, nun römisch 1 werde ich nicht sagen, weil dieser Stoff, den ich bringe, mitten aus einem größeren Stoff herausgenommen wird. Das heißt, ich bin mitten in der Gliederung. Und damit ich mich nicht verirre, werde ich dort beginnen, wo es halt in meinen Notizen ist. Ich beginne also praktisch mit klein a, Punkt. Das sind meine Vorbemerkungen jetzt. Und in den Vorbemerkungen habe ich eben gesagt, ich sage etwas zur Gliederung. Das ist römisch 1, Doppelpunkt, weil ich jetzt mit dem zweiten Ma beginne, die vier Symbole zu gebrauchen. Das zweite Mal kommt ein Doppelpunkt nach dem Symbol. Die erste Stufe erhält also einen Punkt nach dem Symbol, römisch 1 A, groß A 1, Punkt, Entschuldigung, römisch 1 Punkt, groß A Punkt, 1 A Punkt, klein A Punkt. Die zweite Stufe erhält einen Doppelpunkt nach dem Symbol, römisch 1 Doppelpunkt, Groß A Doppelpunkt und so weiter. In der dritten Stufe erhalten die Symbole einen zusätzlichen Punkt zur Rechten des Doppelpunktes. Für Sie ist, für euch, ich darf euch sagen, für euch ist das vielleicht etwas viel, aber wenn man anfängt, einen größeren Stoff zu betrachten, dann ist das eine höchst einfache Form, um einen großen Stoff zu beherrschen. Viel besser als 1111 oder 1234, ja. Nur mit Punkten. Da weiß der Student nicht, wo er ist. Ja. Aber gewöhnt man sich hieran, weiß man sofort, wo man ist im Stoff. Römisch 2, Doppelpunkt jetzt in den Vorbemerkungen. Zum Begriff Endzeit will ich etwas sagen. Denn unser Thema enthält dieses Wort, die Endzeitreden. Im Weiteren, wie im engeren Sinne, wird dieser Begriff gebraucht. Dieser Begriff Endzeit wird im Weiteren, wie im engeren Sinne gebraucht. Also Endzeit ist nicht ein festgelegter Begriff, ein schon gemessener Abschnitt, der irgendwann beginnt und dann irgendwo aufhört. Im engeren Sinne heißt Endzeit eine kurze, aber immer noch unbestimmte Zeit vor dem Kommen Christi auf den Ölberg. Man kann hierzu den Gebrauch des Wortes Ende vergleichen in Daniel 11, im letzten Abschnitt des Kapitels. Da ist immer wieder vom Ende die Rede, aber von einem kurzen Zeitabschnitt gegen Ende der Weltgeschichte. Im weiteren Sinne ist Endzeit die Zeit zwischen Christi Himmelfahrt und Wiederkunft. In den Endzeitreden Jesu ist der Begriff in letzterem Sinne zu verstehen. Wenn wir jetzt von Endzeitreden sprechen, dann sprechen wir von einer Rede oder von Reden mehreren, in welchen Jesus etwas mitteilt, Prophetisches mitteilt über diese Periode der Weltgeschichte, zwischen seinem Weggang und seinem Wiederkommen. Römisch 3, Doppelpunkt. Zu den Texten. Groß A, Doppelpunkt. Um welche Texte handelt es sich? Übrigens, man sollte sich die jetzt merken, denn es wäre sehr, sehr wichtig für einen jeden von uns, diese gelesen zu haben, so bald wie möglich, denn sonst ist es schwierig, was ich sage, in den Zusammenhang zu bringen. Man muss eine gewisse Breite im Kopf haben, schon etwas wissen, damit man, was man jeweils sagt, in diesen Zusammenhang bringen kann, weiß, wo das ist. Ist das hier oder ist das da und so weiter. Denn ich werde Bezug nehmen auf Verschiedenes. Also, um welche Texte handelt es sich? Bei Markus handelt es sich um Kapitel 13. Bei Matthäus um Kapitel 24 und 25. Bei Lukas um Kapitel 17, 20 bis 37. Und wir haben einen zweiten Text bei Lukas, Kapitel 20, dort sind es die Verse 5 bis 36. 5 bis 36. Bei Johannes liegt kein Paralleltext zu den Reden selbst vor. Man hat sich allerdings gefragt, ob Kapitel 12, Vers 36 der Zeitpunkt sei, zu welchem Jesus sich vom Tempel zurückzog. Denn diese Rede wird gehalten, oder eine der Reden wird gehalten, nachdem Jesus sich zum letzten Mal vom Tempel zurückzieht. Und man fragt sich, ob 12,36 bei Johannes von diesem Zeitpunkt spricht oder ob das irgendein anderer gewesen sein mag, zu welchem Jesus sich vom Tempel zurückzog. Dort heißt es nämlich, solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Söhne des Lichtes werdet. Diese Worte redete Jesus und er ging weg und verbarg sich vor ihnen. Und in der Tat, wenn er sich in Matthäus vom Tempel zurückzieht, dann hält er sich zurückgezogen. Er tritt nicht mehr im Tempel auf und er widmet sich hauptsächlich seinen Jüngern. Möglich wäre es also, dass Johannes 12, Vers 36 vom selben Zeitpunkt spräche, denn in den nächsten 5 Kapiteln in Johannes, nach Kapitel 12, also 13, 14, 15, 16 und 17, widmet Jesus sich ausschließlich seinen Jüngern. wie er das offensichtlich auch nach den anderen Evangelien, nach dem Verlassen des Heiligtums Israels tat. Sollte das der Fall sein, so müsste man meines Erachtens den Abschnitt Kapitel 12, 44 bis Ende, ich habe von Vers 36 gesprochen, wenn dieser Vers vom letzten Verlassen des Tempels spricht, dann müsste man meines Erachtens den Abschnitt Kapitel 12, 44 bis Ende zeitlich vorziehen. Aber das ist nicht unmöglich. Ja? Das heißt, 44 bis Ende des Kapitels wäre gesprochen bzw. geschehen, bevor Vers 36 stattfand. Das ist aber keine unerschwingliche Schwierigkeit. Da scheint nämlich Jesus immer noch die Öffentlichkeit anzusprechen. Aber das müsste dann vorher geschehen sein. Inhaltlich schließt er sich auch an das Thema, das Johannes vor Kapitel 12, Vers 36 hatte, an. Das heißt, der Abschnitt 44 bis Ende schließt sich sehr leicht thematisch an das, was er vor 36 sagt. Das heißt, es könnte durchaus der Fall sein, dass Vers 36 erst nach dem Ende des Kapitels zutraf. Immerhin stehen ja grundsätzlich nicht alle Abschnitte in den Evangelien in zeitlicher Reihenfolge, in chronologischer Reihenfolge. Die Evangelien lassen sich nicht so lesen. Es ist manchmal schwer, die eigentliche Zeitfolge festzustellen. Warum tut man das? Warum haben die Evangelisten das gemacht? Hin und her gegangen in der Geschichte. Weil sie manchmal thematisch vorgegangen sind, um uns ein anderes Bild von Jesus zu geben. Das darf man. Also, das ist, bleibt unsicher, das wollte ich in den Raum gestellt haben. Aber eigentlich haben wir die letzten Reden in den ersten drei Evangelien. Groß B, Doppelpunkt. Wie verhalten sich nun die Texte, von denen ich eben gesprochen habe, der ersten drei Evangelien, wie verhalten sie sich zueinander? Nun, unter Arabisch 1, Doppelpunkt, zuerst Matthäus und Markus. Wie verhalten sich die Texte dort zueinander? Matthäus 24 und 25 und Markus 13. Hier sind Ort und Anlass die gleichen. Der Ort, wo die Rede gehalten wird, der Anlass dazu, diese sind die gleichen. Im Abschnitt über Verfolgung hat Markus, nämlich in den Versen 9 bis 13, mehr Einzelheiten als Matthäus in seinem Abschnitt darüber. Dort sind es die Verse 8 bis 13. Allerdings berichtet Matthäus in seinem Kapitel 10, dass Jesus schon früher Ähnliches vorausgesagt hatte an Verfolgung, sodass Matthäus etwas anders aufbaut. Arabisch 2, Doppelpunkt, Lukas 17 und die anderen Texte. Wie verhält sich Lukas 17 zu den anderen? Der Ort in Lukas 17 ist ein anderer als in den anderen Texten. Vermutlich ist dieser Ort die Ostjordan-Gegend. Lukas 17 ist der Ort wahrscheinlich die Ostjordan-Gegend. Der Zeitpunkt ist ebenfalls ein anderer und liegt etwas früher als bei Matthäus und Markus. Der Anlass ist ebenfalls eine andere Frage, und zwar auch von anderen Personen, sodass Ort, Zeitpunkt, Anlass, das heißt Frage und so weiter, jeweils anders ist. Der Anlass ist eine andere Frage von anderen Personen. Matthäus berichtet, dass Jesus auf dem Ölberg Teile dieser Rede, die Jesus in Lukas 17 gehalten hat, wiederholt hat. Arabisch 3, Doppelpunkt. Lukas 21 und die anderen Texte. Lukas 21 und die anderen Texte. Ort und Anlass sind hier dieselben wie in Matthäus 24. Der Inhalt, anders als bei Matthäus, geht der Lukas-Bericht auf die Zerstörung Jerusalems ein. Es scheint hier dieselbe Rede zu sein, aber Lukas geht mehr auf die Zerstörung Jerusalems ein als Matthäus. Die Parallele zu Matthäus 24, den Versen 15 bis 22, die Parallele zu diesem Abschnitt befindet sich bei Lukas nicht in Kapitel 21, sondern in Kapitel 17. Und zwar ist es dort in Vers 31, in nur 31. Sucht man also eine Parallele bei Lukas zu Matthäus 24, Vers 15 bis 22, dann hat man sie nicht in Lukas 21 zu finden, sondern in Lukas 17, Vers 31. Obwohl Lukas berichtet, dass Jesus zweimal über die letzte Zeit sprach, verquickt er nicht, wie viele Bibelleser es seitdem getan haben, die Fluchtnotwendigkeit aus dem endzeitlichen Jerusalem mit dem Verlassen der Stadt im jüdischen Krieg. Ich wusste nicht, dass ich eher jüngere Leute vor mir haben würde. Ich weiß auch nicht, wie bewandert ihr seid mit diesen Fragen, wie viele gelesen habt über die Endzeit und was eventuell ihr gelesen habt, von welcher Richtung. Es macht nämlich sehr viel aus, was man dabei liest, wovon man dann geprägt wird. Aber ich bespreche hier ein kleines Problem, das zentral ist, ein zentraler Unterschied ist in den verschiedenen Lagern. Die einen betrachten das so, die anderen so. In einem Lager, ich muss vielleicht etwas weiter ausholen, ich werde noch die Frage der Zahl der Reden bald besprechen, aber ich kann jetzt schon sagen, dass es so scheint, als ob Jesus zwei Endzeitreden gehalten hat. Auf jeden Fall spricht Jesus von Jerusalem, und zwar, ja, in verschiedenen Texten spricht er, ob innerhalb von Matthäus oder Matthäus und Markus oder Matthäus und Lukas oder Markus und Lukas, sind verschiedene Texte und immer wieder ist von Jerusalem die Rede. Einmal ist es das endzeitliche Jerusalem, von dem die Rede ist, das belagert wird. Und einmal ist es das Jerusalem, das 70 nach Christus belagert wurde. Und die Berichte bzw. die Aussagen Jesu zu diesen beiden Knotenpunkten der Geschichte werden manchmal verquickt. Einige sagen, das ist eins und dasselbe. Es gibt keine Belagerung in der Endzeit, keine Belagerung Jerusalems, sondern das ist alles 70 nach Christus geschehen. Die anderen betrachten das so, dass wir zwei Belagerungen haben. Jerusalem bleibt eine wichtige Stadt bis zur Endzeit und wird noch einmal belagert. Und zu diesem Problem sage ich jetzt etwas. Obwohl Lukas berichtet, dass Jesus zweimal über die letzte Zeit sprach, verquickt er deshalb nicht, wie viele Bibelleser es seitdem getan haben, die Fluchtnotwendigkeit aus dem endzeitlichen Jerusalem mit dem Verlassen der Stadt im jüdischen Krieg 70 nach Christus bzw. Jahre zuvor. Was ist denn der Unterschied? Lukas 21, Vers 20 heißt es, wenn ihr Jerusalem von Armeen umgeben seht, wenn ihr Jerusalem von Heeren umgeben seht, was dann? Dann ist Flucht angesagt. Das ist Lukas 21. Aber diese Flucht von Lukas 21, Vers 20, ist keine so dringliche wie die spätere, von der Lukas 17 und Matthäus 24 ab Vers 15 sprechen. Ihr merkt schon, wenn ihr aufpasst, dass was Jesus in Lukas 21 sagt, zeitlich vor dem kommt, was er in Lukas 17 sagt. Man muss also bisschen bewandert sein in der Thematik. Die Flucht, die er in Lukas 21, Vers 20 beschreibt, ist keine so dringliche wie die andere und eine spätere, von der Jesus in Lukas 17 und Matthäus in Kapitel 24, ab Vers 15 sprechen. Die Umlagerung Jerusalems im jüdischen Krieg, das ist der Krieg, der 70 nach Christus mehr oder weniger aufhörte, als der Tempel zerstört wurde. Diesen Krieg nennt man den jüdischen Krieg. Die Umlagerung Jerusalems im jüdischen Krieg war eine langwierige Belagerung. Bereits 68 war eine Gruppe von Christen aus der Stadt Jerusalem nach Pella im Norden übergesiedelt. Pella liegt wohl östlich des Jordans, also weiter nördlich. Auf der anderen Seite, dort waren Christen bereits 68 schon ausgezogen. Noch während der Belagerung war es lange Zeit möglich, ein- und auszuziehen. Die Römer haben die Stadt nicht sofort umzingelt und einfach eingesperrt. Sie haben die Einwohner erlaubt, ein- und auszuziehen. Es gab auch keinen plötzlichen Gräuel, von dem künftig die Rede sein wird, der aufgerichtet wurde, der zur plötzlichen Flucht Anlass geben soll. Als dann das Opfern ganz aufhören musste, weil der Tempel zerstört war, dann war es zum Fliehen zu spät. Dann hat es keinen Sinn mehr, zur Flucht zu ergreifen. Also zuerst im jüdischen Krieg. Man darf hin und her gehen, aber wenn dann plötzlich der Tempel zerstört ist, dann ist überhaupt keine Flucht möglich. Also dieser Aufruf, plötzlich zu fliehen, hat beim jüdischen Krieg keinen Sinn. Das passt nicht dazu. Die Schilderung aber des Matthäus in Kapitel 24 und des Lukas in Kapitel 17, Vers 31, ist eine andere Schilderung. Das ist das Jerusalem in der Endzeit. Der Gräuel ist eindeutig und plötzlich. Und die Flucht, nachdem man vom Gräuel Kenntnis bekommen hat, hat eine momentane zu sein. Im Besonderen die Verse 21 und 22 in Matthäus 24. Im Besonderen Matthäus 24, 21 und 22. Auf die ganze Zeit zwischen dem Fall Jerusalems und Rückkehr Christi auszudehnen, dürfte den Text überfordern. Das macht man leider. Warum ist dieser Unterschied so wichtig? Die Verquickung der Ereignisse liegt im Interesse besonders derer, die Israel keine Zukunft in der Schrift einräumen möchten. Für solche ist im Jahre 70 nach Christus ein Schlussstrich gezogen worden. Und die Gemeinde ist nun das neue Israel. Wenn wir aber der Überzeugung sind, dass Gott mit dem alten Volk Israel noch etwas vorhat, dann sollte es uns nicht schwer fallen, in Matthäus 24 und den Paralleltexten, so wie in Sacharja 12 bis 14, Weissagungen über das endzeitliche Ergehen dieses Volkes zu erkennen. Dann müssen wir, denke ich, zugeben, dass es noch spezielle Weissagungen hat für dieses irdische Volk Israel. In Klammern, Sacharja spricht nämlich auch von einer Zerstörung Jerusalems in Verbindung mit dem Erscheinen des Messias. Klammer zu. Und wenn Jesus gerade in der Ölbergrede, uns lehrt, auf weltliche Ereignisse zu achten, auf Geschichte, was in der Zeitung geschrieben steht. Nun, das ist nicht immer Geschichte, aber nehmen wir mal an, es wäre es. Auf weltliche Ereignisse zu achten, dann ist doch nicht bedeutungslos, was in den vergangenen 100 Jahren im Mittleren Osten geschehen ist. Aber ich muss sagen, ich war in Jerusalem 1971 war es wohl, auf einer Konferenz für biblische Prophetie. Und da konnte tatsächlich ein reformierter Professor von Holland auftreten und sagen, was Sie hier um uns sehen, hat nichts mit der Bibel zu tun. Konnte er sagen. Ja. Das ist dieses andere Lager, das für Israel keine Zukunft haben will in der Schrift. Auch ist Matthäus 23 Ende meines Erachtens zu deutlich, wo es heißt, euer Haus wird euch öde überlassen werden, denn ich sage euch, auf keinen Fall werdet ihr mich hinfort sehen. Und jetzt die drei nächsten Wörter. Bis ihr sagt. Und was dann? Dann werden sie ihn sehen, dieses Volk. Bis ihr, Israel, sagt, das Volk, das er verlässt, das Volk, dessen Tempel zerstört wird, bis dieses Volk sagt, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Das ist doch zu deutlich, dass gerade für dieses zu richtendes Volk eine andere Zukunft noch vorliegt. Arabisch 4, Doppelpunkt. Um wie viele Reden handelt es sich eigentlich? Ich habe das schon ein wenig vorweggenommen, aber lassen wir uns das noch besonders besprechen. Von Lukas 21, den Versen 37 bis 38, Lukas 21, den Versen 37 und 38 her, sagt man, es seien drei Reden gewesen. Nun, was steht dort denn geschrieben? Folgendes. Tagsüber lehrte er im Tempel, aber nachts ging er hinaus und übernachtete auf dem Berg, der Ölberg genannt wird. Und das ganze Volk machte sich früh auf zu ihm hin, um ihn im Tempel zu lehren. Und dieses Wort steht nach der Rede, dieses Vers 37, und der Text ging, glaube ich, bis 36, der einen Endzeitrede, die parallel läuft zu Matthäus 24 und 25. Das heißt, hier in diesem Text scheint es zunächst so, als ob Jesus nach dieser Rede wieder in den Tempel geht. Während in Matthäus es so ist, dass er den Tempel zum letzten Mal verlassen hat und dann die Rede hält. Das scheint ein Widerspruch zu sein. oder wir haben eine andere Rede. Und das wird vorausgesetzt. Beim ersten Anblick hat man bei diesen Versen in der Tat den Eindruck, Jesus wäre am Tage nach seiner Rede wieder zum Tempel zurückgekehrt. Doch ist zweierlei zu beachten. Die Formulierung hier in den Versen 37 und 38 ist eine allgemeine Formulierung. Den Anfang von Vers 37 könnte man nämlich besser so lesen, vergleicht das mit euren Übersetzungen. Tagsüber war er am Lehren, eine allgemeine Aussage, was er in diesen Tagen getan hat. Tagsüber war er am Lehren. Oder anders, er pflegte den Tag über zu lehren. Die zwei Verse, 37 und 38, können also als eine Art Nachtrag zur Rede angesehen werden, wie wenn Lukas sagen wollte, der Grund dafür, dass der Herr den Tempel verlassen hatte, war nicht ein Mangel an Zuhörern, denn das ganze Volk machte sich früh morgens auf zu ihm hin, um ihn im Tempel zu hören, so war es gewesen. Der Grund, weshalb er den Tempel verließ, ist ein anderer, ein ganz anderer, wie wir inzwischen wissen. So dass diese letzten Verse sehr wohl, was die Zeitfolge betrifft, als Fortsetzung von Vers 4 aufgefasst werden können. Und zwar so, wenn wir Lukas 21, Vers 4 lesen, dann würde das so heißen. Und wir würden sofort die Verse 37 und 38 anschließen und dann die Rede folgen lassen, Vers 5. Denn alle diese legten von ihrem Überfluss in den Gaben, zu den Gaben ein. Diese aber legte aus ihrem Mangel den ganzen Lebensunterhalt ein, den sie hatte. Tagsüber nun pflegte er im Tempel zu lehren, nachts ging er hinaus und übernachtete auf dem Ölberg, der auf dem Berg, der Ölberg genannt wird, und das ganze Volk machte sich frühmorgens auf zu ihm hin, um ihn im Tempel zu hören. Allgemeine Aussage. Und jetzt würde die spezifische, oder jetzt würde die Rede folgen. Das kann man so durchaus betrachten. Das Zweite, das anzumerken ist, die Ähnlichkeit dieser zwei Texte, Lukas 21, hat eine dermaßen starke Ähnlichkeit mit Matthäus 24 und 25. Und mit dem Text in Markus, dass wir ohne besseren Grund als diesen an dieselbe Situation zu denken haben. Man nimmt dann auch an, dass wir eine Rede haben, dieselbe Rede haben, Matthäus 24 und 25, Markus 13 und Lukas 21. Vier Kapitel, dieselbe Rede. Aber eine zweite in Lukas 17, wo ein anderes Thema zum großen Teil besprochen wird. Wir werden also eher an zwei Reden zu denken haben. Eine, die er auf dem letzten Wege nach Jerusalem hielt, Lukas 17. Eine, die er in seiner letzten Woche auf dem Ölberg hielt. Arabisch 5, immer noch zu den Vorbemerkungen, zu den unterschiedlichen Formulierungen im Text der zweiten Rede. Noch etwas. In der zweiten Rede haben wir ja auch verschiedene Berichte, Matthäus, Markus, Lukas. Und diese Formulierungen sind verschieden. Und dazu will ich jetzt etwas sagen. Wenn Matthäus 24 und 25, Markus 13 und Lukas 21 Berichte einer und derselben Rede sind, warum denn trotz der Ähnlichkeiten alle drei Evangelienschreiber übersetzen ins Griechische, was Jesus in Hebräisch gesprochen hat, beziehungsweise Aramäisch? Mehrere Personen können ja dasselbe genau übersetzen, ohne jedoch immer dieselben Worte zu gebrauchen. Ich stelle mir vor, die meisten von euch sind schon zweisprachig. Ihr könnt das gut nachvollziehen. Zwei Leute können denselben Text übersetzen, aber er lautet etwas anders, ja? Verschiedene Formulierungen, muss aber nicht widersprüchlich sein. Kann alles richtig sein. Der eine kann es etwas freier wiedergeben, der andere etwas knapper, etwas geraffter. Das ist schon einmal das eine. Und das würde dann erklären, warum wir bei diesen drei Evangelisten verschiedene Formulierungen hätten. Klein b, Doppelpunkt. Jesus kann sich aber auch selbst, und zwar innerhalb seiner Rede, hier und da, erklärungsweise, mit anderen Worten wiederholt haben. Wie wollen wir wissen, ob einiges im Lukasbericht vielleicht nur eine Wiederholung ist von dem, was Matthäus berichtet? Das können wir ja nicht beweisen. Es muss ja nicht gerade derselbe Lauf der Rede sein. Es kann ja sein, dass Jesus innerhalb derselben Rede sich hier und da mal wiederholt hat. Das kann man machen. Sodass der eine Schreiber diese Formulierung festhielt, ein zweiter aber eine andere. Das wären Erklärungsmöglichkeiten, die durchaus zulässig sind. Und Arabisch 6, Doppelpunkt. Mein Vorgehen in diesen Tagen bei der Behandlung dieser Texte. Es wäre nun ideal, wenn man die drei Texte bei Matthäus, Markus und Lukas in einen zusammenflechten könnte. Doch möchte ich zuerst den Text in Lukas 17 besprechen, darauf Matthäus 24 und 25 und, erlaubt es die Zeit, Lukas 21. Markus 13 habe ich ausgelassen. Markus 13 läuft so stark parallel zu Matthäus 24 und 25, dass man den Text nicht gesondert besprechen muss. Man kann hier und da die Verschiedenheiten erwähnen. Also, ich werde mit Lukas 17 beginnen und dann mit Matthäus 24 Fortsetzung machen. Jetzt Römisch 4, Doppelpunkt, zu meinen einleitenden Bemerkungen. Noch etwas zu den Voraussetzungen unseres Herrn für die Reden zu diesem Thema. Welche Voraussetzungen bringt Jesus als ein Redner zu diesem Thema? Vielleicht eine sonderbare Frage. Wir setzen seine Voraussetzungen voraus, nicht wahr? Nun geben wir uns einmal Rechenschaft darüber. Und lassen wir uns Jesus groß werden. Welche Voraussetzungen hat Jesus, dass er uns hier Prophetie geben darf über die ganze Geschichte, die ganze Strecke seiner Jünger zwischen Weggang und Wiederkommen? Erstens, als tüchtiger Schüler der Schrift kannte Jesus unser Altes Testament mitsamt seinen prophetischen Teilen, im Besonderen Daniel. Jesus kennt das ganze Alte Testament, er kennt in diesem Alten Testament alle prophetischen Stellen und in diesen prophetischen Stellen kennt er auch den Propheten Daniel, auf den besonders Bezug genommen wird. Zweitens, das ist Geschichte. Das heißt, die Bibel hatte er, das Alte Testament war schon geschrieben und dieses Alte Testament mit seinen prophetischen Stellen kannte Jesus. Aber Jesus kennt noch mehr. Er kennt nicht nur, was bereits geschrieben steht, er kennt auch, was noch geschrieben werden wird. Das ist das Zweite. Als Prophet sah er im Voraus, was noch geschrieben werden sollte von Paulus und von Johannes. auch von Petrus. Im Besonderen aber das letzte Buch der Bibel von des Johannes, das er in seiner Rede vorausschattet. In dieser Rede, in diesen Endzeitreden, nimmt er einiges in dem Buch der Offenbarung vorweg, denn er weiß ja, was geschrieben werden sollte. Er hat ja Johannes gegeben, so steht es dort geschrieben. Als Gott, das ist das Dritte, als Gott, und das war er, hatte er den ganzen Überblick und konnte so die Verbindung zwischen vorangegangener Weissagung des Alten Testamentes und nachfolgender Weissagung für uns herstellen. Das heißt, diese Endzeitreden stehen in der Mitte zwischen zwei großen und wichtigen prophetischen Texten, Großtexten. Im Alten Testament die prophetischen Stellen, im besonderen Daniel, und am Ende der Bibel die Offenbarung. Und diese zwei großen prophetischen Texte zieht Jesus gleichsam in den Endzeitreden zusammen. Und hier haben wir gleichsam Schlüsselgedanken. Sie sind also wichtige Reden. Und letztens die Folge. Die Endzeitreden Jesu erfüllen also eine wichtige Verflechtungsrolle in der biblischen Prophetie. Sie erfüllen eine wichtige Verflechtungsrolle in der biblischen Prophetie. Sie verbinden alttestamentliche und neutestamentliche Prophetie. Jetzt können wir zur ersten Endzeitrede übergehen. Dies wäre jetzt klein b, Punkt. Klein a, Punkt, meine einleitenden Bemerkungen. Klein b, Punkt, erste Endzeitrede. Text, Lukas 17, und den wollt ihr zur Hand haben. Lukas 17, Vers 20 bis 37. Gehalten wurde diese Rede unterwegs auf der letzten Reise nach Jerusalem, möglicherweise in Peröa. Habt ihr schon biblische Geographie gehabt? Scheinbar nicht. Das wäre allerdings eins der, das ist Grundlage, ja. Man sollte schon die Karte Israels, nicht Palästinas, vergessen Sie Palästina. Philisterland brauchen wir nicht mehr. Palästina ist nur eine andere Aussprache von Philisterland. Dasselbe Wort. Das Land heißt nicht Philisterland, auch wenn es in Ihrer Bibel so steht. Ja. Übrigens steht es nicht in der Bibel, sondern am Ende, im Anhang, ja, bei den Karten. In der Bibel, die Gott uns gegeben hat, heißt es Israel. Und diesen Namen sollten wir gebrauchen. Also die Karte Israels sollten wir schon im Auge haben. Sie ist nicht ganz dieselbe Karte, die das heutige Israel oder dieselbe Struktur, die es heutige Israel hat. Im Wesentlichen liegt der Unterschied bei zwei Seen. Im biblischen Israel, im biblischen Land Israel, haben wir drei Seen in einer gewissen Kette von Norden zum Süden. Oben, ganz oben, dann den See Merom, M-E-R-O-M, im Matter. Dann das bekannte Tiberias, der Tiberiassee. Und dann unten das Tote Meer, eigentlich ein See. Dieses Tote Meer sieht heute anders aus als zur biblischen Zeit. Es versandet. wenn ihr die Struktur des Toten Meeres vor Augen habt oder in der Bibel habt, dann merkt ihr, dass von der rechten Seite, also vom Osten, eine Landzunge gleichsam in den See hineinkommt. Und diese Landzunge hat sich erweitert und ist praktisch bis zur anderen Küste gekommen, sodass man noch müd ist, einen Kanal durch diesen Sand aufrechtzuerhalten. Und es sind praktisch zwei Seen daraus geworden. Ein kleiner See unten und ein größeres toter See oben. Der See Merom ist verschwunden. Da sind heute etwa in diesem Gebiet die Jordanquellen, die sogenannten Jordanquellen, die man besuchen kann. Wir haben also wieder drei Seen in gewissem Sinne, aber nicht dieselben drei. Ja. Aus einem sind zwei geworden und aus ein anderes ist verschwunden. Und dann die Länder rechts und links. Ganz früh hatte Israel Land auf beiden Seiten. Aber dann später hauptsächlich auf der einen Seite. Zu Jesu Zeit reisen die Israeliten von Galiläa zu den Festen in Jerusalem ungern durch Samarien, die Provinz, die zwischen Galiläa und Judäa liegt. Sie wollen sich nicht verunreinigen und es sind ja schwere Spannungen zwischen diesen zwei Völkern. Sie überqueren also den Jordan unmittelbar südlich vom Galiläischen Meer. Da grenzt Galiläa noch an den Jordan. Und da ist eine Möglichkeit, bei Galiläa über den Jordan zu treten und dann auf der anderen Seite, also auf der linken Seite des Jordan, entlang zu laufen, bis man Jericho ankommt. Und dort kann man dann wieder über den Jordan. Und dann geht es einen guten Kilometer senkrecht hoch bis zu Jerusalem. Natürlich liegt Jerusalem nicht unmittelbar über Jericho, aber der senkrechte Unterschied zwischen Jericho und Jerusalem ist einige hundert Meter. Jericho liegt 400 Meter, denke ich, ist es unterhalb des Meeresspiegels. Und Jerusalem, denke ich, etwa 800 Meter über Meeresspiegel. 1200 Meter. Unterschied zu bewältigen, wenn man von Jericho nach Jerusalem läuft. Nun, man läuft es nicht wie ein Jogger. Die erste Rede, die wir jetzt besprechen wollen, ist also auf der linken Seite, der östlichen Seite des Jordan gehalten worden, wahrscheinlich auf dem letzten Weg Jesu Richtung Jerusalems. Und diese Gegend nennen wir jenseits des Jordans. Römisch 1, Doppelpunkt. Jetzt wollen wir neu diese vier Symbole gebrauchen. Einleitendes zu dieser Rede. Verse 20 und 21 sind die ersten zwei Verse. Und ich lese sie. Und als er von den Pharisäern befragt wurde, wann kommt das Königreich Gottes, antwortete er ihnen und sagte, das Königreich Gottes kommt nicht unter Beobachtung. Das heißt wohl nicht so, dass man es beobachten könnte. Vers 21. Noch wird man sagen, sieh hier oder sieh dort. Denn siehe, jetzt sagt Jesus siehe, pass auf, das Königreich Gottes ist innerhalb von euch. Das heißt wahrscheinlich mitten unter euch, in eurer Mitte, und zwar in einer Person, Jesus. Jesus ist das Königreich Gottes. Beobachtet ihn, seht auf ihn und passt auf ihn auf, und dann werdet ihr schon etwas erfahren über das Kommen des Königreiches Gottes. Aber seht nicht weg von Jesus, dann werdet ihr das Königreich Gottes nicht kommen sehen. Was steht hier geschrieben? Klein A oder Groß A, Doppelpunkt. Die Pharisäer stellen Jesus eine Frage. Die Pharisäer fragen, wann kommt das Königreich Gottes? Vers 20a. Wann kommt es? Groß B, Doppelpunkt. Jesus antwortet. Wie? Arabisch 1, Doppelpunkt. Zuerst mit einer Verneinung. Das Königreich Gottes kommt nicht unter Beobachtung. Nicht so, dass man es beobachten könnte. Noch wird man sagen, sie hier oder sie dort. Arabisch 2, Doppelpunkt. Dann antwortet er mit einer Bejahung. Vers 21, Mitte. Denn siehe, das Königreich Gottes ist innerhalb von euch, das heißt unter euch, in eurer Mitte. Groß C, Doppelpunkt. Anschließend richtet Jesus sich an die Jünger und sagt, zu den Jüngern, Entschuldigung, es steht geschrieben, zu den Jüngern sagte er in Vers 22. Was tun wir hier? Wir geben uns Schritt für Schritt Rechenschaft über wie diese Rede beginnt. Denn dann können wir sie besser verstehen. Jetzt unter Römisch 2 die Rede. Römisch 2, Doppelpunkt. Im Weiteren spricht Jesus über das Kommen des Menschensohnes. Bis zu Vers 35. Also 22 Mitte bis Vers 35. Und zwar zuerst, Groß A, Doppelpunkt, vom Sehnen nach seinem Tage. Vers 22 Mitte. Es werden Tage kommen, da euch danach verlangen wird, einen der Tage des Sohnes des Menschen zu sehen. Und ihr werdet ihn nicht sehen. Ihr werdet ihn nicht sehen. Das heißt, Jesus verheißt, ich komme nicht so schnell. Ich werde so lange warten mit meinem Kommen, dass es bei euch zu einem sich Sehnen kommt. Und auch dann werde ich noch nicht da sein. Vielleicht habt ihr gehört von der Kritik einiger eher liberal denkender, nun wie liberal sie sind, weiß ich nicht, aber anders denkender Theologen, die meinen, die ersten Jünger, die erste Gemeinde, hätte die Wiederkunft Jesu in ihrer Zeit erwartet. Man spricht da von einer Früherwartung. Paulus hätte die Wiederkunft Jesu Christi zu seiner Lebzeit erwartet. Es ist eine gängige Theorie, die herumgereicht wird. Aber dieser Text mit vielen anderen lehrt uns eines anderen, und solche Theologen täten gut daran, ihre Bibel etwas genauer zu lesen. Dann hätten sie weniger Schwierigkeiten mit ihr. Jesus sagt, es werden Tage kommen, da euch verlangen wird, einen der Tage des Sohnes des Menschen zu sehen, an einem Tag einmal Jesus zu sehen. Aber dieser Tag kommt nicht. Natürlich beginnt er mit seiner Wiederkunft. In Groß B, Doppelpunkt, Groß B, Doppelpunkt. Er warnt vor falschen Erwartungen in den Versen 23 bis 25. Er warnt vor falschen Erwartungen. Arabisch 1, Doppelpunkt. Er kündet den Anlass für solche falschen Erwartungen an. Es wird schon Anlass geben, das Wiederkommen Jesu zu erwarten, aber es wird zu Unrecht erwartet werden. Vers 23 Anfang. Man wird zu euch sagen, der will, dass sie sich das merken, lasst euch nicht verführen. Man wird zu euch sagen, sieh, hier ist er, oder sieh dort. Und das geschieht immer wieder. Immer wieder gibt es diese Persönlichkeiten, die in der Kirchengeschichte, die auftreten und man sagt von ihnen, sie wären entweder der Messias oder eine messianische Persönlichkeit. Arabisch 2, Doppelpunkt, die Warnung, Vers 23, Ende, geht nicht hin, hört euch diese Rede nicht an, braucht nicht zu, wie heißt es, Son Jung-moon, oder andere zu einer Vorlesung gehen, oder zu diesem Rabbi, der ist inzwischen verstorben, den man als Messias ankündet. Geht nicht hin und lauft nicht nach. Entfernt euch. Ihr wisst besser. Bleibt bei dem, das ich sage. Wie? Behaltet es. Behaltet es im Kopf. Behaltet es. Er muss es nur einmal sagen. Und dann haben wir es. Und wir schulden es Jesus, es jetzt zu behalten und nicht zu vergessen und uns nicht irreführen zu lassen. Deshalb lehren wir das, damit wir es besser behalten. Gerade dieser Aspekt der Endzeitrede kann nicht genügend betont werden. In Matthäus sagt er, ich habe es euch gesagt. Denkt daran, wenn es soweit ist. Ich habe es euch im Voraus gesagt. Und dennoch gibt es so viele Irreführungen, so viel Irreführung. Arabisch 3, die Begründung. Warum? Warnung. Vers 24. Denn, gleich wie der Blitz, der blitzend leuchtend von der einen Gegend unter dem Himmel bis zur anderen, so wird auch der Sohn des Menschen sein an seinem Tage. Die Person selbst wird wie ein Blitz sein. So schnell wird er da sein. Urplötzlich. Nicht so, dass man sagen kann, sieh hier, komm, lass uns, sondern urplötzlich ist er da. Das soll man behalten. Groß C, Doppelpunkt. Jesus kündet ein vorheriges und wichtiges Ereignis an. Jesus kündet ein Ereignis an, das zuvor geschehen soll und ein sehr wichtiges ist. Vers 25. Aber zuerst muss er, der Sohn des Menschen, er selbst, vieles leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Warum erwähnt er das? Warum weicht er von seinem Thema ab? Warum bleibt er nicht beim Thema Endzeit und kommt jetzt zurück zu dem, was unmittelbar bevorsteht? In kurzen Wochen geschieht dieses. Was hat das damit zu tun? Alles, alles. Das Kreuz Christi steht in der Mitte der Gottesgeschichte. Die Geschichte zuvor weist auf dieses hin wie Schatten, wie ein Ereignis Schatten vorauswirft. Und dieses Ereignis ist der Punkt, von dem aus Gott in der Zukunft handelt. Das Alte Testament ist Geschichte auf das Kreuz hin. Zielt auf das Kreuz von Anfang an, 1. Mose 3, Vers 15. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe wird dir den Kopf zerdrücken und du wirst ihm die Ferse zerdrücken. Und diese Linie, dieser Same geht durch das Alte Testament. Warum der Kampf zwischen Jakob und Esau? Warum der Kampf zwischen Amalek und Jakob? Wer ist Amalek? Der Enkel von Esau. Die Geschichte setzt sich fort. Esau ist der Prosaische, der Unheilige, der außerhalb des Heiligen sich befindet. Jakob ist es der sich klammert an den Messias. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Warum die Spannungen in Samuel zwischen Saul und David? Saul und Amalek, David und Amalek. Warum das schwerwiegende Gericht über Saul? Nun, wie hieß es in 2. Mose 17, als der Kampf zwischen Israel und Amalek vorbei war? Ich werde ewiglich, das heißt auf unübersichtlich lange Zeit, Streit haben mit Amalek. Warum? Nun, was wäre geschehen, wenn Amalek gewonnen hätte? Ganz einfach. Dann wären wir nicht hier. Dann wären wir heute nicht da. Dann hätten wir keinen Messias. Das Volk, von dem der Messias kommen soll, wäre ausgerottet. Ja. Das durfte ich sein. Und ich denke, das ist, woran Mose Gott erinnert, wenn er seine Hände hochhebt. Du hast versprochen. Du hast versprochen. Und Gott hört darauf. Ja. Gott hat verheißen, er will, dass wir uns an seine Verheißungen klammern. Dieses Volk, das sich anmaßt, dieser Enkel Esaus, der sich anmaßt, den Träger der Verheißung anzugreifen, mit dem muss Gott in Feindschaft stehen. Und Saul hat sich mit Gott zu identifizieren und nicht mit dem Feind Gottes. Und tut er das nicht, ist er verworfen. Kann dich nicht gebrauchen. Aber da ist ein Junge, ein Hirtenjunge, auf den kann ich mich verlassen. Und der ist schon daran, sich mit Amalek auseinanderzusetzen. Hier und da weiß er, Siege zu erobern. Im Namen des Herrn. Wie bei Goliath, dem Philister. Der wird meinen Willen tun. Und von David heißt es, er tat den Willen Gottes. Ja. Oder wir gehen zum Buche Esther. Die Spannungen dort. Welche Bedeutung haben sie? Wer ist Haman? Wisst ihr das? Genau. Ein Nachkomme Amalek. Ein Nachkomme der Könige Amaleks. Wie hießen sie doch mal? Die Könige Amaleks. Hab ich jetzt nicht. Er war also von diesem Stammbaum. Wer war Mardochai? Ein Nachkomme Kis, des Vaters von Saul, aus derselben Familie. Interessant, nicht? Jetzt wird's interessant, wenn man jetzt das Buch Esther liest. Die alte Front wieder aufgebaut. Vielleicht, sagt Mardochai zu Esther, seiner Verwandten, bist du zum Königreich gekommen für einen Tag wie diesen. Ja, nicht nur vielleicht. Gott gebraucht sie. Und Gott bewahrt sein Volk, vor allem seine Verheißung, sodass der Messias kommen kann. Im Buch Esther geht es um den Messias. Worum geht es im Buch Obadja? Israel, Spannungen zwischen Israel und Edom. Ein Kapitel. Sehr zentrale Bedeutung. Es geht um den Messias. Worum geht es, wenn Herodes die Weisen aus dem Morgenland einlädt und sich mit ihnen bespricht? Da unmittelbar um den Messias. Ja? Aber wer ist Herodes? Wer ist Herodes? Ein Idumäer, ein Edomäer. Ja, die Idumäer waren Nachkommen Edoms, Esaus. Ja. Wieder die alte Front. Ja. Wer wird plötzlich eins mit Pilatus? Herodes, ein anderer Herodes. Wer steht vor einem Nachkommen, aus dem Stamme Benjamin? Wer steht gegenüber Paulus, Saulus von Tarsus, einem Benjaminiten, wenn er sich vor einem König verantworten muss? Heißt Agrippa. Wer ist Agrippa? Ein Herodes, ein Edomiter. Da sieht man diese Spannung immer wieder. Nachträglich, nachdem Jesus gekommen ist, geht es immer noch um diesen Kampf. Also, das Kreuz, der Messias, steht in der Mitte. Im Alten Testament geht es hin zum Kreuz und im Neuen Testament fließt es vom Kreuz. Ich erinnere an die Offenbarung Kapitel 5. Da wird gesucht nach jemandem, der imstande ist, das Buch der sieben Siegel zu öffnen, wahrscheinlich das Testament. Wer qualifiziert? Der Löwe aus Juda. Ja, so wird bekannt gegeben. So wird bekannt gegeben. Wen sieht Johannes? Einen Löwen? Wie? Ein Lämmlein. Ein kleines Lamm sieht er, das geschlachtet war. Das sieht er. Es ist derselbe. Wer geht hervor aus dem Grabe wie ein Löwe? Das geschlachtete Lamm, das gestorben war. Der für uns gestorben ist und auferstanden ist, der ist imstande, uns das Testament zu geben, das heißt das Erbe zu geben, uns durch eine gefährliche Welt hindurchzubringen. Nur der ist imstande, die Geschichte so zu lenken, dass sie ans Ziel kommt. Ja. Vom Kreuz her, das geschlachtete Lamm ist dort am Ende. Von dort her ist Endzeit gestaltet. Oder nehmen wir noch einen Text, Kolosser Kapitel 1, es dürfte Vers 20 sein. Paulus spricht davon, dass alles versöhnt wird. Das ist nicht das richtige Wort. Es übersetzt das griechische Wort, aber an dieser Stelle ist es schwierig, denn das Wort, das wir im Grundtext haben, kann mit zwei Wörtern übersetzt werden. Die Grundbedeutung ist austauschen. Und versöhnen ist ein Austausch von Beziehungen. Aber manchmal genügt das Wort versöhnen nicht, denn nicht alles austauschen ist ja versöhnen. Und wenn Paulus sagt, die Schöpfung, was im Himmel ist, was auf der Erde ist, und zwar, das wird versöhnt werden, dann heißt es eigentlich, es wird ausgetauscht werden. Und plötzlich in Klammern steht, er stiftete ja Frieden durch das Kreuz. In die Mitte dieses prophetischen Textes stellt er das Kreuz. Das heißt, wegen dessen, was Jesus auf Golgatha getan hat, ist es möglich, dass diese angeschlagene Welt, die der Vergänglichkeit preisgegeben worden ist, erneuert werden kann. Es kann eine neue Welt geben. Nicht einfach so, ja, Gott kann ja alles tun. Nee, nee, das hat alles Bewandtnis. Es ist alles Programm. Es ist alles Voraussicht. Es ist alles Absicht. Es ist alles Plan Gottes. Er tut alles nach einem Plan. Das heißt, wenn der Grund dafür, dass die Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen wurde, unser Sündenfall war, und so ist es in 1. Mose 3 berichtet, wir waren der Anlass dafür. Die Schöpfung ist nicht gefallen. Wir leben auch nicht in einer gefallenen Schöpfung. Wir sind gefallene Menschen. Wir sind gefallene Schöpfung. Aber die Umwelt, in der wir leben, hat keine Schuld, sagt Paulus in Römer 8. Sie ist nicht gefallen. Sie ist aber beeinträchtigt. Aber das ist nicht Fall. Fall ist Schuld. In Mitleidenschaft gezogen, in die Vergänglichkeit. Unseretwegen. Ja, unseretwegen. Aber sind wir versöhnt? Und sind wir ans Ziel gekommen? am Ziel angekommen, dann kann Gott die Umwelt, die nachträglich unseretwegen in Mitleidenschaft gezogen wurde, dann kann er die erneuern. Dann ist nichts mehr im Wege. Ja? Aber alles vom Kreuz her. Ja? Alles vom Kreuz her. Zuvor muss er vieles leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Er geht dort zum Ausgangspunkt dieser Vorschau der Endzeit. Das ist die Bedeutung von Vers 25. Jetzt große D, Doppelpunkt. In den nächsten Versen 26 bis 32, zieht Jesus Parallelen zur Geschichte. Er zieht einige Parallelen zur Geschichte. Arabisch 1, Doppelpunkt. Parallelen zu den Tagen Noahs, damit man sich vorbereiten kann. Aus der Geschichte soll man lernen. Und zwar mehr, als dass man von der Geschichte nichts lernt. Verse 26 und 27. Und so wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen. Sie waren am Essen, am Trinken, am Heiraten und am Verheiratetwerden, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging, und es kam die Flut und brachte alle um. Was sie taten, war nicht notwendigerweise verkehrt, aber es absorbierte sie offenbar. Damit waren sie beschäftigt. Das war ihre Welt. Das prägte sie. Nicht die Verkündigung von Noah und die Warnung Gottes. Arabisch 2, Parallele zu den Tagen Lots in den Versen 28 bis 33. Klein a, Doppelpunkt. Zuerst wird die Ähnlichkeit gezeigt, die Verse 28 bis 30. Gleicherweise auch, wie es geschah in den Tagen Lots, sie waren am Essen, am Trinken, am Kaufen, am Verkaufen, am Pflanzen, am Bauen. Aber an dem Tage, an dem Lot aus Sodom ging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. Entsprechend wird es sein an dem Tage, an dem der Sohn des Menschen enthüllt wird, und zwar plötzlich. Klein b, Doppelpunkt. Drei ernste Anwendungen werden nun gemacht, immer noch bezugnehmend auf Lot. Drei ernste Anwendungen, 31 bis 33. An jenem Tage, wer auf dem Dach sein wird und seine Geräte im Haus hat, steige nicht hinab, sie zu holen. Und der auf dem Feld kehre gleicherweise nicht um zu dem, das zurückliegt. Vergesst nicht Lots Frau. Wer immer seine Seele, sprich sein Leben, zu retten und zu bewahren sucht, retten heißt auch bewahren, wird sie verlieren, und wer immer sie, die Seele, verlieren mag, wird sie am Leben erhalten. In den weiteren zwei Versen unter Groß E, Doppelpunkt, bespricht Jesus, gibt er zwei Beispiele für die eingreifende Art des Kommens, 34 und 35. Ich sage euch, in der Nacht werden zwei auf einem Bett sein. Der eine wird mitgenommen werden und der andere wird zurückgelassen werden. Zwei werden am Mahlen sein. Die eine, das sind Frauen, wird mitgenommen werden und die andere wird zurückgelassen werden. Hier stellen wir Folgendes fest. Jesus spricht mit Nachdruck. Ich sage euch, sagt er hier. Er sagt auch, er deutet an, das Kommen ist weltumfassend. Zu gleicher Zeit sind einige im Bett, andere sind am Malen in einer anderen Gegend der Welt. Also das Kommen ist weltumfassend. Zum Dritten, es trennt Menschen, das Kommen Jesu trennt Menschen, die sich hier nahe standen. Zwei in einem Bett, zwei Arbeiter wahrscheinlich. Ja. Zwei Frauen sind sich einig und können zusammen an einem Stein arbeiten. Sie sind sich nahe in dieser irdischen Welt. Aber das Kommen Jesu trennt sie. Das heißt, die Tatsache, dass man hier in Frieden mit jemandem lebte, heißt nicht, dass es ewiglich so sein wird. Das Kommen Jesu trennt Menschen, die sich hier nahe stehen konnten. Viertens. Das Kommen Jesu greift urplötzlich in das tägliche Leben ein. Urplötzlich. Sie schlafen und plötzlich ist Jesus da. Sie malen, plötzlich ist Jesus da. Sie bauen, plötzlich ist Jesus da. Sie heiraten, plötzlich ist Jesus da. Das irdische Leben wird urplötzlich unterbrochen, jäh zum Ende gebracht. Weiter, die Beziehung zum Irdischen steht hier im Gegensatz zu den vorigen Beispielen. Die Beziehung zum Irdischen in diesen Beispielen scheint da noch stärker der Fall zu sein, dass man sich mit dem Irdischen befasst. Das Kommen bringt, ferner, das Kommen bringt zweierlei Gegensätzliches los. Der eine wird zurückgelassen, ein anderer wird weggenommen. Zwei verschiedene Richtungen, zwei verschiedene Lose. Welches zuerst kommt, ist nicht mit Eindeutigkeit auszumachen. Ob das Wegnehmen oder das Lassen. Die Wahrscheinlichkeit ist jedoch eher die, dass der Mitgenommene geborgen wird. Nicht deres ist, der zerstört wird, sondern deres ist, der geborgen wird. Und der Zurückgelassene, der kommt um, nicht er ist, der sicher bewahrt bleibt. Das ist die Wahrscheinlichkeit. So war es bei Lot, ja. Bevor die Zerstörung kam, musste Lot geborgen sein. Bevor die Flut kam, musste Noah geborgen sein. Wenn das die Beispiele sind, dann können wir von dort das ableiten, dass Jesus kommt, um die Seinen in die Geborgenheit zu bringen, bevor das Gericht, die Zerstörung dieser Welt kommt. Und ferner merken wir, das Kommen betrifft beide Geschlechter gleichwohl. Nicht Ladies first. Einfach egal, ob Mann oder Frau, trifft beide Geschlechter. Der eine kann gläubig sein, der andere nicht. Ob es Mann oder Frau ist, das Kommen Jesu betrifft beide. Sie stehen vor Gott gleichwertig, sind Ewigkeitsmenschen. Und letztens, wir stellen fest, die unausgesprochene Anwendung, sie ist nicht ausgesprochen, aber geradezu rufend, sagt Jesus mit diesen Beispielen, seid bereit, vergesst nicht Lots Frau. Ja. Lasst euch bereit machen auf dieses urplötzliche Ereignis. Und wir können noch das Schlussgespräch erwähnen, dann sind wir gleich fertig. Römisch 3, Doppelpunkt. Wir hatten das Kommen des Menschensohnes besprochen, Jesus spricht davon. Jetzt schließt sich ein Schlussgespräch an, in den Versen 36 und 37. Zuerst kommt eine Frage, Groß A, Doppelpunkt, eine Frage, in Vers 36. Und sie antworteten und sagen zu ihm, und sie antworten, Gegenwartsform, und sagen zu ihm, wo, Herr? Die Pharisäer hatten gefragt, und das gab ja der Anlass zu dieser Rede, die Pharisäer hatten gefragt, wann kommt das Königreich Gottes? Die Jünger fragen jetzt, wo? Weder das eine noch das andere müssen wir wissen. Jesus sagt nicht ausdrücklich, wann oder wo. Er spricht zu beiden Themen, aber er ist nicht so explizit, wie man das gern hätte. Weder das eine noch das andere müssen wir genau wissen. Überall und immer sollen wir bereit sein. Wir merken, die eine war die Zeitfrage, die andere war die Raumfrage. Ob es der Raum ist, ob ich in Kanada bin, in Israel, in Rumänien oder hier, ich muss bereit sein. Ob es gestern war, heute, morgen oder in 2 Wochen, nächstes Jahr, ich muss bereit sein. Überall und immer, ob wann oder wo, ich habe bereit zu sein. Die Frage der Pharisäer beantwortete Jesus für sie nur kurz. Ausführlicher aber die Frage für die Jünger. Entschuldigung, die Frage der Pharisäer hat Jesus für die Jünger ausführlicher beantwortet. Als er zu den Pharisäern sprach, hat er nur kurz geantwortet. Aber die Frage der Pharisäer hat er bei den Jüngern etwas ausführlicher besprochen. Die jetzige Frage der Jünger, wo, erhält nur eine kurze, verschleierte Antwort. Doch ist auch die Frage kurz, ein Wort, wo. Es ist die Frage nach einem Ort, aber nach welchem? Sie ist die Reaktion der Jünger auf das von Jesus zuletzt Gesagte. Einer wird mitgenommen, der andere zurückgelassen. Die Jünger fragen sich, wo? Da diese Frage nicht als eine Unterbrechung aufzufassen ist, Jesus ist fertig. Die Jünger unterbrechen ihn offenbar nicht. Da diese Frage also nicht als eine Unterbrechung aufzufassen ist, sollten wir wohl annehmen, dass Jesus zuvor, bevor diese Frage kam, geschwiegen haben wird, wie wenn er mit seinem Thema fertig war. Das letzte Wort, einer wird genommen, der andere wird gelassen, wird einen tiefen Eindruck hinterlassen haben. Alles, nicht nur Jesus, dürfte geschwiegen haben, bis einer das Schweigen bricht und fragt, wo, Herr? Worauf einige andere zustimmend gefragt haben dürfen, ja, wo, Herr? Wo was? Wo wird eine derartige Scheidung stattfinden? Eine Scheidung, wie sie in den furchtbaren Tagen des Lot und Noah stattgefunden hatte, wo plötzliches Gericht und auch plötzliche Rettung so nahe beieinander lagen. So viel zur Frage, wo? Jetzt Jesu Antwort. Groß B, Doppelpunkt. Vers 37. Er sagte zu ihnen, und dies soll als Antwort gelten, wo der Leib ist, nicht Leichnam oder Aas, wo der Leib ist, dort werden sich auch die Geier sammeln, nicht die Adler. Was ist der Leib? Erstens, Da dieses Sprichwort wieder in seiner Ölbergrede vorkommt, sollten wir es wohl im selben Sinne auffassen wie dort. Aber dort steht anstelle von Leib Leichnam, das allgemeine Wort für einen verstorbenen Körper, unabhängig davon, wie lange er schon tot war. Aas wäre also zu bestimmt, obwohl das eine grundsätzlich mögliche Übersetzung wäre. Aber wenn wir eine Wahl haben, und das haben wir, dann dürfen wir Aas nicht verwenden, weil das zu spezifisch ist. Etwas aussagt, das in diesem Text nicht notwendigerweise gesagt ist. Es geht also nicht in diesem Text notwendigerweise oder explizit um etwas Totes, das schon länger tot war. Das Wort im Grundtext bedeutet, das Hingefallene wird allgemein für das im Tode Umgefallene gebraucht. Das heißt, das Wort, das in Matthäus gebraucht wird, nicht das, was hier gebraucht wird. Hier steht Leib, aber dieselbe Aussage kann offenbar Leichnam gebrauchen. Und Leichnam übersetzt das griechische Wort für Hingefallenes, wird allgemein für das im Tode Umgefallene gebraucht. Und wenn Jesus an dieser Stelle in Lukas Leib sagt, denken wir eher an einen noch nicht lange Gestorbenen oder, was in diesem Fall näher liegt, an einen Toten im übertragenen Sinne. Zweitens, in den Ereignissen um Noah und Lot wurden die zu Rettenden vor dem Eintreten des Gerichts geborgen. Es waren die, die zurückblieben, in Anführungsstrichen, die dem Tode geweiht waren. Dieser Gedanke würde das Obige unterstützen, nämlich, dass es sich um Lebende handelt, die wie Tote oder dem Tode Geweihte betrachtet werden. Und die Vögel? Adler trifft die Sache in diesem Fall auch nicht. Das Wort im Grundtext ist das allgemeine Wort für die Vogelfamilie, zu der die Adler und die Geier beide gehören. Jetzt muss man wählen oder kann man wählen. Dürfen wir also wählen, so verpflichtet uns der Zusammenhang, den Geier zu nehmen, der an einer Leiche mehr Interesse hat als ein Adler. Es sind die Geier, die Todes fressen, nicht die Adler. Die haben kein Interesse an einem Leichnam. Die Vögel erinnern an Offenbarung 19, welches Buch so viele Rückbezüge zu vorangehendem Wort Gottes hat. Dort werden die Vögel eingeladen, die Verstorbenen im letzten Krieg, bevor Jesus kommt, oder wenn Jesus kommt, eingeladen an dieses Mahl, an diesem Mahl teilzunehmen, einfach zu fressen. Und das Wo der Scheidung, haben also einige Ausdrücke, Leib, Geier oder die Vögel. Und jetzt das Wo der Scheidung. Wer zurückbleibt, sagt Jesus, oder könnte Jesus gesagt haben wollen, ist tot. Dann leben Jesu Jünger wie die Lebenden unter den Toten. Wo der Leib ist, da sammeln sich die Geier. Wo die Toten sind, da sammeln sich die, die am Toten Interesse haben. Das heißt, die Zurückbleibenden sind die dem Tode Geweihten. Die anderen werden ja vorweg geborgen. Das sind die Lebenden, die Jünger Jesu. Aber bis die Scheidung kam, lebten sie ja zusammen mit den anderen, die dem Tode geweiht waren. Das heißt, Jünger Jesu leben unter den Toten. Das sagt ja auch Jesus, wenn er sagt, komm du und folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Lass die schon danach schauen. Wer zurückbleibt, ist tot, könnte Jesus sagen, dann leben Jesu Jünger wie die Lebenden unter den Toten. In dem Fall, wer zurückbleibt, wird Vogelfraß. Man lasse sich bei Zeiten zum Leben rufen, um vor dem Gericht ins ewige Leben getragen zu werden. Das Gericht kommt, die Vögel, die kommen, sind Gerichtsvögel. Das Gericht kommt, wo die Toten sind, wo der Leib ist, der tote Leib, da sammeln sich die Geier. Wo ist das? Das Gericht kommt, die Vögel kommen, wo das Tote ist, wo die Toten sind. Und diese gibt es weltweit. Das ist kein spezifischer Ort, wo. Jesus macht indirekt darauf aufmerksam, dies ist eine weltweite Angelegenheit. Wo wirst du kommen? Ich werde kommen, wo Tote sind und wo Lebende sind. Denkt einmal darüber nach. Dies ist eine weltweite Angelegenheit. Nach den zuvorigen Beispielen kommen Rettung und Gericht zur gleichen Stelle, und zwar weltweit. Die Lebenden sind dort, wie die Toten sind. Und Jesus kommt, wo die Lebenden und die Toten sind. Rettung und Gericht ist auf derselben Stelle. Und zwar weltweit, wo immer es Tote und Lebende gibt. Somit endet die erste Endzeitrede Jesu, die er unterwegs gehalten hat. Sie klingt unvollständig und ist es auch. Aber sie führt schon einmal ein in dieses sehr ernste, interessante für uns, interessantes Thema.